Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich habe gedacht, wir machen heute mal eine Einführung. Jakobus, wer war der Mann, der solche provokante Sätze schreibt? Was hat ihn angetrieben, diese Worte niederzuschreiben? Jakobus, er war ein Sohn von Maria und Josef und somit, er war ein Halbbruder von Jesus. Und zunächst verstand auch der Jakobus seinen Bruder überhaupt nicht. Und erst nach der Auferstehung zeigte sich Jesus seinem Bruder nochmals und erst dann hat er es begriffen, diese Lehre des Sohn Gottes. Und das war vermutlich auch der Wendepunkt seines Lebens. Denn danach ist er zusammen mit Maria und seinen Brüdern im Jüngerkreis zu finden. Jakobus, er leitete die Gemeinde in Jerusalem. Und er war ein Mann des Ausgleichs. Wir würden auch sagen, er war ein Vermittler. Und Jakobus, er schrieb nicht an einzelne Gemeinden, so wie wir das an anderen Stellen der Bibel kennen, an die Römer, an die Korinther. Nein, er schrieb und adressierte seinen Brief an diese umliegenden Gemeinden um Jerusalem herum. Und der Jakobusbrief ist einer der ältesten Briefe im Neuen Testament. Und es werden wohl die ersten mahnenden Worte gewesen sein, die diese noch jungen christlichen Gemeinden so erreicht haben. Wo der Jakobusbrief genau geschrieben wurde, ist nicht bekannt, aber da der Jakobus zeitlebens Gemeindeleiter in Jerusalem war, ist anzunehmen, dass der Brief in Jerusalem verfasst wurde. Und wann er geschrieben wurde, lässt sich eigentlich genau datieren. Er nimmt nirgends in seinen Briefen Bezug auf den Paulus. Und damit sagt man, ist der Jakobusbrief älter wie die Paulusbriefe, aber man könnte davon ausgehen, dass sie sich gekannt haben. Es könnte sein also, dass der Jakobus sich auf die bereits bekannten Schriften des Apostel Paulus bezogen hat. Jakobus war in und um Jerusalem bekannt und er war so eine richtig anerkannte Autorität in den noch jungen, und es waren judenchristliche Gemeinden. Seine Worte hatten Gewicht und es beschäftigte den Jakobus, wie sich diese Gemeinden entwickelten. Und er kannte ja diese Botschaft von Jesus ganz genau. Es war ja schließlich sein Halbbruder. Und deshalb müssen ihn auch die Zustände in den Gemeinden seiner Brüder und Schwestern große Sorge bereitet haben. Denn es gab ja dort doch wirklich Schwierigkeiten und Probleme. In seinem Brief spricht er diese Punkte in seelsorgerlicher Weise an. Es missfiel ihm zum Beispiel, wie sie Unterschiede machten zwischen Reichen und Armen. Und sie stritten untereinander, sie verletzten einander mit Worten, sie waren überheblich und selbstsicher und sie konnten mit der Unterdrückung der reichen Großgrundbesitzer nicht umgehen. Und wir können uns es so richtig vorstellen, unter welchen Spannungen die Gemeinden standen. Sie drohten regelrecht auseinanderzufallen. Kaum, dass sie miteinander angefangen hatten, waren sie schon wieder fast am Ende. Jakobus, ein Mensch des Gebets, ein Mensch der Fürbitte, dem die Menschen so richtig am Herzen lagen. Er schrieb diese Briefe, um die Gemeinden im Glauben zu stärken und zur Standhaftigkeit zu ermuntern. Und er erklärte ihnen, wie lebendiger Glaube aussieht und ermahnte und er ermutigte sie, diesen untereinander zu praktizieren, zu leben. Jakobus macht deutlich, dass der Glaube praktisch und konkret werden muss, sonst ist es kein lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube wird sichtbar in praktizierter Liebe. Und ich möchte Ihnen nochmal die verschiedenen markanten Sätze aus der Schriftlesung wiederholen. Das sind jetzt nur Sätze aneinandergereiht. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Ein anderer Satz hat geheißen, ein Glaube ist nutzlos, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? So wie der Körper ohne den Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Ja, was ist Gottes Wille für uns Menschen? Meine erste Überschrift. Gottes Wille für uns Menschen. Was meinen Sie? Geht das? Christlich glauben, ohne entsprechend zu handeln? Was sagt uns unser christlicher Glaube? Und ich habe es das heute Morgen extra für die Konfirmanden vorbereitet. Erster Einstieg christlicher Glaube. Werdet ihr im Konfirmandenunterricht schon mit betraut worden sein. Wir glauben an den einen Gott. Und er hat uns seinen Sohn Jesus Christus geschickt und uns seine Liebe gezeigt. Unser Gott ist durch Jesus Christus Mensch geworden und er ist für unsere Sünden gestorben. Durch diese Tat hat er sich offenbart. Er hat uns ein Stück weit den Vorhang geöffnet, wie sein Wesen ist. Wir wissen ja sonst von Gott nichts, wie er ist. Aber weil Jesus auf diese Erde gekommen ist, wissen wir genau, wie Gott ist. Und wir Menschen erfahren diese Liebe, wenn wir mit Jesus in einer Beziehung leben. Und weil wir diese Liebe erfahren, können wir anderen Menschen diese Liebe weitergeben. Es ist daher unmöglich, an Jesus Christus zu glauben und lieblos durch die Welt zu gehen. Diese Liebe will und diese Liebe muss weitergegeben werden. Unser christlicher Glaube beinhaltet zwingend, Gottes Liebe spürbar zu machen, sei es durch tatkräftige Hilfe für die Menschen, denen es am nötigsten fehlt, sei es körperlich oder seelisch. Das waren jetzt die Grundgedanken des christlichen Glaubens. Zum nächsten Punkt, ist tadellos, wertlos, sehr provokant. Die eingefleischten Christen, die kennen ja auch dieses Spannungsfeld. Wäre es nämlich nach Martin Luther gegangen, wäre der Jakobusbrief wegen dieses Abschnitts aus der Bibel geworfen worden. Luther begnügte sich schließlich damit, den Jakobusbrief in der Bibel nach hinten zu rücken, zum Zeichen, dass er weniger wichtig sei. Bis heute steht der Jakobusbrief in der Lutherbibel weiter hinten als in allen anderen Bibelausgaben. Und jetzt, warum zu verstehen, warum Martin Luther unseren Abschnitt so gar nicht mochte, sei daran erinnert, dass für Luther die Ansichten des Apostel Paulus entscheidend waren. Dass der Mensch allein aus Glauben gerecht wird und nicht aus Werken. Wow, das ist doch ein ganz anderer Ansatz. Für sein Seelenheil kann der Mensch von sich aus nichts tun. Sein Seelenheil empfängt er allein von Gott als Geschenk und aus Gnade. Wer meint, Gott durch menschliches Handeln manipulieren zu können, hat nicht verstanden, was der Mensch ist und wer Gott ist. So sind die Gedanken des Paulus. Und dann kommt der Jakobus. Und dann wiederhole ich nochmal die Worte aus der Schriftlesung, die der Jakobus sagt. Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Und im krassen Gegensatz dazu könnte man beim oberflächlichen Hinhören meinen, dingen da die Worte von Paulus aus dem Römerbrief. Nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Wow! Am Ende der Predigt werden wir wissen, dass beide Aussagen zusammenpassen. Es ist anzunehmen, dass Jakobus sich gegen etwas wendet, was ihm vom Wirken des Paulus berichtet worden ist. Paulus, das wissen wir, hat eifrig und umfassend für den christlichen Glauben geworben. Und er unternahm weite Reisen, verkündigte die Botschaft Jesu, gründete Gemeinden und hielt in Briefen mit ihnen Kontakt. So wissen wir, dass Paulus sehr von dem Gedanken warnt, ein Mensch könne sich durch gute Taten verdienen, von Gott für gerecht befunden zu werden. Paulus macht es mehrfach in seinen Briefen deutlich, noch so viele gute Taten reichen niemals aus, um gerettet zu werden. Paulus betont also, dass das Einhalten aller Glaubensgesetze allein keine Rettung bringt. Den Schluss, wer glaubt, muss also nichts weiter tun, lässt Paulus aber nicht zu. Es ist gut möglich, dass er in dieser Weise von manchen missverstanden wurde. Gottes verdiente Barmherzigkeit und Freundlichkeit bekommen wir geschenkt. Man sagt auch, Gottes Gnade bekommen wir geschenkt. Wir müssen gar nichts dafür tun, wir müssen nur an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Es ist vorstellbar, dass manche dabei hören, ich muss nur an Jesus glauben. Ich muss gar nichts tun. An Jesus Christus glauben, ohne dass im Glauben den Nächsten geholfen wird. Wenn das zum Schreiber des Jakobusbriefes gedrungen sein mag, dann wird auch nachvollziehbar, warum der so deutlich gegen einen Glauben schreibt, der nicht zum Handeln führt. Weil er die Probleme sieht, der jungen Christen. Die glauben nur noch. Und dann kommt der nächste Punkt, tatenlos zusehen. Von den Gemeinden werden uns im Jakobusbrief ähnliche Zustände berichtet. Die gute Botschaft von Jesus machte seine neuen Anhänger träge. Viele Gesetze der Juden, mit denen man Gott gnädig stimmen sollte, mussten die Christen nicht mehr einhalten. Und unbeschreiblich war ihr Glück, diesen neuen Glauben gefunden zu haben. Und dabei ging der Blick auf die Nöte der Nächsten verloren. Einen Glauben, der keine Taten zur Folge hat, nennt der Jakobusbrief nutzlos, ja, tot. Und jetzt kommen wir mal zum Jetzt und zum Hier. Nun genug Geschichte. Gehören Sie, gehöre ich zu den Christen, die lieber tatenlos zusehen und den anderen den Vortritt lassen? Ich werde mich mal lieber zurückhalten. Da gibt es Geschwister, die können das sicher besser. Oft trauen wir uns auch eine Aufgabe nicht zu. Aber, und das müssen wir auch zugeben, oft sind wir einfach zu bequem. Denken an den freien Samstag mit dem Partner, an einen Kurzurlaub, an einen schönen Kinoabend. Und oft sind wir auch mutlos, wir trauen es uns nicht zu. Dabei schreibt uns ja der Jakobus auch vom Abraham und von der Rahab, wie viel Mut die hatten, ihren Glauben zu leben und unmögliche Dinge dabei taten. Tatenlos zusehen kann aber auch passieren, weil sich andere immer vordrängen. Auch das gibt es in unseren christlichen Kreisen. Oder weil man gar nicht gefragt wird. Man wird es ja vielleicht tun. Aber man wird gar nicht wahrgenommen. Oder ich traue mich nicht, mich dafür zu melden. Schade drum. Tatenlos zusehen kann aber auch passieren, wenn wir nicht bereit sind zu teilen. Weil wir egoistisch nur an uns selbst denken. Oder weil es uns um die eigene Ehre geht. Weil man halt immer gut dastehen möchte. Dabei haben wir doch Christus, Jesus, kennengelernt. Und wir tauchen doch immer tiefer ein in die christliche Botschaft und hören die Worte. Und ich zitiere aus Römer 3, 28, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Das heißt doch im Klartext, ich glaube an Jesus, das reicht doch, mehr braucht es nicht und schon gar nicht die guten Taten, oder? Aber warum ist es dem Schreiber Jakobus so wichtig, das zu betonen, dass wir auch was tun müssen? Was lässt ihn fürchten? Was erkennt er bei den ersten christlichen Gemeinschaften? Wird da ein Glaube gelebt, der nicht in die Tat umgesetzt wird? Und im nächsten Punkt in meiner Predigt heißt es, aus dem Glauben an Jesus Christus erwächst, was der Welt gut tut. Paulus hätte sicher eingehakt bei der Idee des Jakobusbriefes. Welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Ein direkter Austausch der beiden, es wäre sicher spannend gewesen. Da hätten sie sicher eine gemeinsame Grundlage gefunden und sich gegenseitig neue Impulse gegeben. Oder hätten sie vielleicht sogar verharrt in der gegenseitigen Ablehnung? Wir wissen es nicht. Doch nehmen wir den Kerngedanken noch einmal auf, dem sicher Jakobus und Paulus, also beide, zustimmen würden. Zum Glauben gehört es, dass daraus christliches Handeln erwächst. Wir gehen davon aus, dass es in unserer Kirche selbstverständlich ist, Gottes Liebe spürbar zu machen. Aber was heißt das eigentlich für mich als einzelne Person? Wo und wie handle ich aus meinem Glauben? Was erwächst an Gutem für meinen Nächsten daraus, dass ich Christin bin? Ich denke, dass es in Öschelbronn sehr viele Menschen gibt, die sehr engagiert in der Gemeindearbeit sich einbringen. Oder man könnte auch von unzähligen Aktionen hier berichten. Aber es bleibt die Aufforderung, immer wieder zu prüfen, dient es Gott zur Ehre? Oder suche ich meine eigene Ehre und Anerkennung? Bin ich wieder einmal losgegangen und habe nicht im Gebet und Stille nach Gottes Willen gefragt und gesucht? Das sind Denkanstöße, die wir nicht in ein paar Sätzen beantworten können. Vielleicht ist es gut, diese Fragen aus dem Gottesdienst mit in den Alltag zu nehmen und zu überprüfen, was ist denn unser eigene, was das in unserer eigenen Wirklichkeit heißt. Lebe ich als Christin, als Christ, wie lebe ich da meinen Alltag? Und betrachten wir jetzt auch noch die Gegenwart mit ihren Herausforderungen in der Politik, als auch in der Gesellschaft. Die Liebe, die uns Jesus schenkt, die Liebe als Handlungsmotiv scheint doch weit in den Hintergrund getreten zu sein. Die eigene Not kann den Blick auf die Bedürfnisse anderer Menschen trüben, wenn ich nicht weiß, ob mir am nächsten Monat mein monatliches Einkommen für Essen und Miete ausreicht. Und da denke ich womöglich weniger darüber nach, wie es meinem Nächsten geht. Aber für den großen Rest der Bevölkerung gilt doch, die Liebe ist in den Hintergrund getreten, wenn man nicht bereit ist zu teilen, obwohl es einem super, super, super gut geht. Die Liebe ist in den Hintergrund getreten, wenn man von seinem ehrlich erarbeiteten Geld nicht solidarisch abgeben möchte und lieber den Staat für seine unfairen Gesetze beschimpft. Die Liebe als Handlungsmotiv hat nicht den eigenen Erfolg zum Ziel, sondern im Gehorsam dem Ruf Gottes zu folgen. Oft bedeutet dies, in Demut den eigenen Plan zu verwerfen, den eigenen Lebensplan. auf die Liebe zu verzichten. Die Liebe als Handlungsmotiv kann nicht den eigenen Erfolg zum Ziel. Oft bedeutet dies, auf eine Ellenbogenmentalität zu verzichten und Unrecht ertragen zu lernen. Wir können als Christenmenschen den gesellschaftlichen Blick weiten für die, denen die Lebensgrundlage fehlt. Wir können als Kirche mitwirken, dass zukünftig die Grundbedürfnisse aller Menschen gesichert sind. Wir können nach Möglichkeiten in unserem Alltag suchen, wo wir Liebe weitergeben können. Das Württembergische Konfirmandenbuch von 1962 stellt die Frage, und es passt ganz gut zu der Einführung von der Claudia: Woran erkennen Christen einander, wo doch niemand den Glauben des anderen sieht? Und die Antwort darauf lautet: Wir erkennen uns als Christen an mancherlei äußeren Kennzeichen. Dass wir uns zu Gottes Wort halten, unsere Taufe und das heilige Abendmahl wert achten, recht beten und singen, aber auch daran, dass wir unser Kreuz geduldig tragen, einander von Herzen lieben, gerne vergeben und freudig dienen. 1962. Schöne Worte. Dieser Jakobusbrief, aus dem wir heute einen Abschnitt gehört haben, mag aus einer fernen Vergangenheit stammen. Doch er fordert uns jetzt heraus zum Blick auf unser Hier und Jetzt, fordert uns heraus, unseren eigenen Glauben und unser Handeln zu betrachten. Möge Gott uns leiten und möge er uns begleiten. Möge er uns mutig und fleißig, möge er uns kraftvoll und kreativ werden lassen, damit wir tun, was unserer Welt gut tut. Amen.